Ihr wisst, was das ist? Das doofe Dinger sehen mittlerweile anders aus, als man es gewöhnt ist. Das ist ein Dosenöffner. Ja? Kann man ganz tolle Sachen mitmachen. Man kann damit Jonglieren üben. Man kann damit Schlagzeug spielen. Man kann sich am Rücken kratzen. Funktioniert wunderbar. Aber wofür das Ding hier eigentlich da ist, wofür es gemacht ist, wofür es existiert, man sollte damit Dosen öffnen können. Und es ist vollkommen egal, wenn mit diesem Dosenöffner ich irgendwann nicht mehr Schlagzeug spielen kann, nicht jonglieren kann und mich nicht kratzen kann, solange das Ding Dosen öffnet, ist alles gut. Weil dafür ist es da, dafür habe ich es. Wenn es keine Dosen mehr öffnet, dann haue ich es weg. Dann brauche ich einen neuen. Ja, das ist der Daseinszweck dieses Dosenöffners. Dafür ist er geschaffen worden. Wofür leben wir denn? Wofür lebst du? Was ist dein Daseinszweck? Das sind große Fragen, die durchaus das Potenzial haben, die ein oder andere Lebenskrise auszulösen, nämlich dann, wenn man sie nicht beantworten kann. Was ist das Ziel deines Lebens? Und ich glaube, dass viele Lebenskrisen, gerade von Menschen im mittleren Alter, darum kommen, weil sie diese Frage eigentlich nicht beantwortet bekommen und sich ihr Leben vollpacken mit Dingen und dann merken, aber das ist doch nicht zielführend. Wozu gibt es dich? Ich habe das hier schon öfter mal gesagt und ich wiederhole mich da gerne. Du bist dazu geschaffen, in Gemeinschaft, in einer heilen Beziehung mit Gott zu leben. Und wenn du das tust, dann kannst du das Ziel deines Lebens nicht verfehlen. Das ist wie beim Dosenöffner. Du kannst Schlagzeug spielen, du kannst Fußball spielen, du kannst Bankkaufmann werden, du kannst Familienvater oder Familienmutter werden. Alles super, solange du es möchtest und es dir Spaß macht. Aber nichts davon musst du tun. Wenn du dich im Fußball verletzt und nie mehr spielen kannst, wenn du deinen Job verlierst, wenn vielleicht sogar deine Ehe in die Brüche geht, es ändert nichts an deinem Daseinszweck. Solange du in einer heilen Beziehung mit Gott lebst, solange du Dosen öffnen kannst, kannst du nicht am Sinn deines Lebens vorbeileben. Super, oder? Ha, ich liebe es, immer eben in der Einleitung der Predigt die entscheidenden Fragen geklärt. Wunderbar. Okay. Wenn es also unsere Bestimmung ist, in Beziehung mit Gott zu leben, dann umfasst das natürlich auch, dass wir für ihn leben, ihm unser Leben hingeben und anderen Menschen von ihm erzählen. Und das bringt uns dann direkt zur nächsten Frage. Warum gibt es uns? Warum gibt es uns hier als Christusgemeinde? Uns als bunte Herde von Jesu Schäfchen, die wir unser Lebensziel erkannt haben. Es gibt uns, weil es da draußen Menschen gibt, die Jesus nicht kennen. Und die verloren gehen, wenn sie ihn nicht kennenlernen. Die ihre Ewigkeit nicht bei Gott verbringen werden. Und es ist unsere Mission, unser Auftrag von Gott, diesen Menschen das Evangelium zu bringen. Es ist unsere Aufgabe, Menschen von Jesus zu erzählen. Das ist das, was ich so spontan, so aus dem Bauch heraus dazu sagen würde. Und ich vermute, die meisten von euch können da zustimmend nicken. Wenn ich jetzt ein bisschen überlegen würde, fallen mir auch eine ganze Reihe Bibelstellen ein, die das Ganze belegen würden. Und dann kommt unser Predigtext von heute und macht das alles kaputt. Und sagt, stimmt gar nicht. Der Text, um den es heute geht, ist eine der größten Herausforderungen für mich. Nicht etwa, weil er dem Rest der Bibel widersprechen würde. Im Gegenteil, sowohl im Alten als auch im Neuen Testament finden wir ganz viele Texte, die unserem Text Recht geben. Sondern, weil er unserer Prägung widerspricht. Heute vor einem Monat habe ich über das Thema »Kommen alle in den Himmel« gepredigt und habe da als Beleg unseren Predigtext von heute in Teilen vorgelesen und gesagt, ja, das ist der Rest des Textes ist ein bisschen schwieriger, den lasse ich jetzt mal weg, um den geht's dann heute. Heute stelle ich mich dieser Herausforderung. Und ich mache das mal anders heute als sonst und lese den Text jetzt nicht auf einmal vor, sondern ich mache zwischendrin eine kurze Pause. Hier kommen erstmal die ersten vier Verse, Matthäus 25, 31 bis 34. Wenn der Menschensohn in seiner Herrlichkeit kommen wird und mit ihm alle Engel, dann wird er in königlichem Glanz auf seinem Thron Platz nehmen. Alle Völker werden vor ihm versammelt werden und er wird die Menschen in zwei Gruppen teilen, so wie der Hirte die Schafe und die Ziegen voneinander trennt. Die Schafe wird er rechts von sich aufstellen und die Ziegen links. Dann wird der König zu denen auf der rechten Seite sagen, kommt her, ihr seid von meinem Vater gesegnet. Nehmt das Reich in Besitz, das seit der Erschaffung der Welt für euch vorbereitet ist. Soweit, so gut, so unverdächtig. Bei diesen Zeilen, da können wir völlig mitgehen, vermute ich. Jesus wird kommen und wird als Richter auf dem Thron Platz nehmen und er wird Recht sprechen. Und das Ergebnis, der Ausgang dieses Gerichts wird ein zweifaches sein. Auf der einen Seite die, die er gerecht spricht und auf der anderen Seite die, die verloren gehen. So sehr ich mir die Allversöhnung wünsche, also dass alle Menschen gerettet werden, wenn ich mir die Bibel anschaue, kann ich nicht anders als zu diesem Ergebnis kommen. Habe ich vor einem Monat ganz ausführlich gemacht. Es gibt einen doppelten Ausgang. Es gibt die, die gerettet sind und es gibt die, die verloren sind. Und da sind wir voll bei unserer Prägung. Genau. Und aus dem Grund müssen wir evangelisieren. Von mir aus auch mit diakonischen Mitteln. Ist in Ordnung. Hauptsache, die Menschen werden gerettet. Hauptsache, sie kommen zum Glauben. Hauptsache, sie lernen Jesus kennen. Hauptsache, sie bekehren sich und ihre Seelen nehmen keinen Schaden. Aber leider, vielleicht muss ich auch sagen, zum Glück, geht der Text anders weiter, als wir denken würden. Ich lese euch den Rest des Predigtexts vor, die Verse 35 bis 46. Gott spricht weiter. Denn ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich war ein Fremder und ihr habt mich aufgenommen. Ich hatte nichts anzuziehen und ihr habt mir Kleidung gegeben. Ich war krank und ihr habt euch um mich gekümmert. Ich war im Gefängnis und ihr habt mich besucht. Dann werden ihm die Gerechten fragen, Herr, wann haben wir dich denn hungrig gesehen und dir zu essen gegeben oder durstig und dir zu trinken gegeben? Wann haben wir dich als Fremden bei uns gesehen und haben dich aufgenommen? Oder wann haben wir dich gesehen, als du nichts anzuziehen hattest und dir Kleidung gegeben? Wann haben wir dich krank gesehen oder im Gefängnis und haben dich besucht? Darauf wird der König antworten, ich sage euch, was immer ihr für einen meiner Brüder getan habt und wäre er noch so gering geachtet, das habt ihr für mich getan. Dann wird er zu denen, die auf der linken Seite sind, sagen, geht weg von mir, ihr seid verflucht. Geht in das ewige Feuer, das für den Teufel und seine Engel vorbereitet ist. Denn ich war hungrig und ihr habt mir nicht zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir nicht zu trinken gegeben. Ich war ein Fremder und ihr habt mich nicht aufgenommen. Ich hatte nichts anzuziehen und ihr habt mir keine Kleidung gegeben. Ich war krank und war im Gefängnis und ihr habt euch nicht um mich gekümmert. Dann werden auch sie fragen, Herr, wann haben wir dich denn hungrig oder durstig gesehen oder als Fremden oder ohne Kleidung oder krank oder im Gefängnis und haben dir nicht geholfen? Darauf wird er ihnen antworten, ich sage euch, was immer ihr an einer meiner Brüder zu tun versäumt habt und wäre er noch so gering geachtet gewesen, das habt ihr mir gegenüber versäumt. So werden sie an den Ort der ewigen Strafe gehen, die Gerechten aber werden ins ewige Leben eingehen. So, wonach wird gerichtet? Nach Glauben? Nach der Stellung zu Christus? Nee, nach Taten, die ich Jesus gegenüber getan habe, indem ich sie meinem Nächsten getan habe. Schwierig. Sehr schwierig, wie ich finde. Der Text macht mir aus zwei Gründen schon lange Bauchschmerzen. Zum einen, weil er meine einfache, gut pietistisch-evangelikale Sicht der Dinge hinterfragt. Und zum anderen, weil er einen Finger auf eine Wunde legt, eine Wunde, die mir immer wieder Schmerzen bereitet. Wie sieht es aus mit unserer praktischen Nächstenliebe? Mit meiner ganz persönlich? Und wie sind wir hier als Gemeinde aufgestellt? Und der Text zeigt uns, dass das Thema so groß und wichtig ist, dass wir das dringend angehen müssen. Und ich möchte es heute mit euch in zwei Schritten tun. Als erstes gucke ich mir den Text mit euch an, versuche euch ein paar Infos zu geben und auch diese Frage nach dem Heil mir ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen. Und danach schauen wir uns mal an, was es für uns dann heute bedeutet, Menschen praktisch zu lieben, für Jesus zu leben. Wir schauen uns mal den Text näher an. Schauen uns den Text mal näher an. Genau. Wir befinden uns gerade in den sogenannten Endzeitreden des Matthäusevangeliums, die sich mit Gleichnissen und Reden rund um das Ende der Welt und der kommenden Herrschaft Gottes befassen. Wir haben es hier also mit einer apokalyptischen Rede zu tun, in der Jesus einzelne Dinge deutlich machen möchte. Es geht hier nicht darum, dass er an einer Uni sitzt und seinen Schülern eine umfassende Lehre von den letzten Dingen weitergibt, ganz systematisch und logisch, wie wir uns das immer wünschen. So macht Paulus das zum Beispiel im Römerbrief. Und das ist wichtig, dass wir das verstehen. Diese Gattungsfragen, die klingen immer so langweilig und als würde der Prediger hier vorne mal ein bisschen angeben wollen, dass er, was er alles weiß. Aber wir müssen verstehen, dass Jesus hier das eben nicht möchte, uns zu sagen, genau so in aller Ausführlichkeit wird es in den letzten Tagen sein. Sondern er wirft so einzelne Schlaglichter auf verschiedene Aspekte und probiert die mit Beispielen, mit Geschichten deutlich zu machen. Er liefert Bausteine. Zum Beispiel, dass Jesus wiederkommen wird. Und zwar nicht nur als Retter oder Herrscher, sondern auch als Richter. Der Thron, der hier erwähnt wird, ist nicht nur ein Herrschaftssymbol, also da, wo der König sitzt, sondern er ist auch ein Richterstuhl. Das ist ein Ort, von dem aus Gericht gesprochen wird. Und unser Text sagt, dass es ein Gericht gibt. Einen Richter, das wird Jesus sein, und jeder wird sich diesem Gericht stellen müssen. Und es wird einen unterschiedlichen Ausgang geben. Habe ich eben schon gesagt, das fällt uns mit unserer Prägung nicht sonderlich schwer, das zu bejahen. Nur dann eben die Fragen nach dem Kriterium, nach dem beurteilt wird, das wird schwieriger, das schauen wir uns gleich an. Eine Beobachtung finde ich noch ganz wichtig, die möchte ich euch noch weitergeben. Beide Gruppen sind vollkommen überrascht darüber, in welche Gruppe sie eingeteilt werden. Und sie sind überrascht darüber, dass Jesus ihnen entweder was zugute hält oder vorwirft. Sie haben das gar nicht mitbekommen, dass sie das getan haben. Die Gerechten sagen, Jesus, wann sollen wir denn was Gutes getan haben? Ich kann mich gar nicht dran erinnern. Ich habe es gar nicht gemerkt. Und dann muss Gott das aufklären. Und diese Wohltaten anderen Menschen gegenüber scheinen diesen Gerechten so sehr in Fleisch und Blut übergangen zu sein, dass das noch nicht mal bemerkenswert für sie war. Ja, natürlich haben wir das gemacht. Das macht man doch so, oder? Die kapieren gar nicht mehr, was sie da Großartiges gemacht haben. Das war so in ihrer DNA drin. Die Beziehung zu Jesus hat sie so verändert, hat ihr Wesen radikal beeinflusst, dass diese guten Taten irgendwie automatisch aus ihnen herausgekommen sind. Behalte das mal im Hinterkopf. Ich komme da gleich nochmal drauf zurück. Was machen wir jetzt aber mit der Frage nach dem Grund der Sortierung? Was entscheidet darüber, wie das Gericht für uns ausgeht? Laut des Textes das Verhalten gegenüber unserem Nächsten. Und jetzt könnte man ja Gefahr laufen, alle gute alte Lehre, die man sein ganzes Leben lang gelernt hat, über Bord zu werfen. Dass Jesus, der Glaube an ihn, der einzige Weg zum Heil ist. Das kann man machen, sollte man aber nicht. Denn der Text ist, wie gesagt, eine Geschichte. Jesus versucht hier zu illustrieren, was am Ende geschehen wird. Er entwickelt keine allumfassende Lehre zum Thema Heil. Aber er macht deutlich, dass unsere Sicht der Dinge zu kurz greift. Es gilt hier der gute alte Ansatz, eine Schwalbe macht noch keinen Sommer und eine Bibelstelle macht noch keine Lehre. Man muss immer gucken, was sagt die gesamte Bibel zu diesem Thema. Und da muss man die Stelle, die wir uns gerade angucken, einordnen. Und das können wir bei der Frage nach dem Heil ja ganz gut. Da fallen uns sicher sofort einige Bibelstellen ein. Denn man wird für gerecht erklärt, wenn man mit dem Herzen glaubt. Man wird gerettet, wenn man den Glauben mit dem Munde bekennt. Römer 10, Vers 10. Oder aus der Apostelgeschichte 16. Was muss ich tun, um gerettet zu werden? Sie antworteten, glaube an den Herrn Jesus. Oder aus Römer 3, Vers 24. Dass sie für gerecht erklärt werden, beruht auf seiner Gnade. Es ist sein freies Geschenk aufgrund der Erlösung durch Jesus Christus. Ist mal spontan eingefallen. Ist auch alles gut und richtig. Aber unser Text zeigt jetzt einen Gegenpol zu diesen Aussagen. Und für mich schwang direkt der Jakobusbrief mit. Denn da heißt es zum Beispiel in Kapitel 2, Vers 24, so seht ihr nun, dass der Mensch durch Werke gerecht wird, nicht durch Glaube allein. Die Bibelstelle lassen wir gerne weg. Die wird bis heute in der evangelischen Kirche nicht in den Lesungen verwendet. Luther hätte diesen Brief am liebsten ganz aus der Bibel rausgeschmissen. Gut, dass es nicht gemacht hat, denn es ist wichtig, diesen Gegenpol zu haben. Was machen wir aber mit solchen Aussagen? Das ist ja echt gemein, ja? Die machen uns unser ganzes schönes, einfaches Glaubenssystem kaputt. Jetzt müssen wir auch noch denken. Es wäre der falsche Weg, jetzt Paulus und Jakobus oder Paulus und Jesus gegeneinander auszuspielen. Sagen, ja, Jakobus, ist ja nett, was du da schreibst, aber weißt du, ich hab's da eher so mit Paulus, der liegt mir einfach näher, der schreibt auch mehr dazu. Ich nehme dich mal nicht so ernst. Oder andersrum, könnte ich ja genauso machen. Das geht nicht, das dürfen wir nicht. Denn richtig wird es nur, wenn ich beide Dinge zusammensehe. Um mir mein Heil zu verdienen, kann ich gute Werke tun, noch und nöcher. Ich kann mich an religiöse Formen und Gebote halten, so viel ich will. Es wird mir nichts bringen, wenn nicht der freimachende Glaube an Jesus Christus dazukommt. Aber andersherum gilt, wenn dieser Glaube ein reines Lippenbekenntnis ist, das keinerlei Bezug und Auswirkung zu meinem Leben hat, dann würde Paulus mit dem Kopf schütteln und sagen, was hältst du denn für Glaube? Wenn sich das nicht in deinem Leben widerspiegelt, dann hast du keinen Glauben. Wenn ich glaube, verändert es mein Leben, mein Verhalten und es bringt automatisch Werke hervor. Denkt an das, was ich eben an die Überraschung der Menschen gesagt habe, als sie auf die rechte Seite einsortiert worden sind. Die haben gar nicht gemerkt, dass sie was Tolles gemacht haben, weil ihre Beziehung zum Vater sie so verändert hat. Es kam einfach aus ihnen heraus. Und ich bin mir sehr sicher, dass Paulus zu den Briefen von Jakobus und auch zu der Geschichte von Jesus hier ganz laut Amen gesagt hätte. Jawohl, so ist es, ist richtig so. Diese Werke, von denen Jesus hier spricht, sind wichtiger, als wir Pietisten manchmal sehen wollen. Unser Verhalten hat direkte Auswirkungen auf unsere Gottesbeziehung. Und warum? Nicht, weil Gott ein Konto führen würde, wo unsere Werke verbucht werden, sondern weil ihm diese Sache so immens wichtig ist. Und wie eben schon gesagt, auch gesamtbiblisch ist das eindeutig. Die Stelle, die wir eben gehört haben, ist nicht nur eine Ausnahme in der Bibel. Im Alten Testament, im Neuen Testament gibt es massig an Stellen, wo wir merken, oh Gott, ist dieses Verhalten dem anderen gegenüber so wichtig. Was sind die zwei großen Vorwürfe, die Gott seinem Volk Israel immer wieder macht? Das erste ist Götzendienst und das zweite ist, genau, dass sie sich nicht um die Armen und Schwachen kümmern. Das ist der Grund für Gericht Gottes über sein Volk. Das ist für ihn ein Zeichen, dass sein Volk den Bund nicht hält. Immer wieder. Und auch das Neue Testament quillt über vor Aufforderungen, sich um die Armen zu kümmern. Das Handeln Jesu, die Praxis der Urgemeinde in der Apostelgeschichte und auch die Briefe, die gehen ganz klar davon aus, ein Christ tut sowas. Und wenn das Gottes Herzensanliegen ist, dann sollte es auch unseres sein. Ich bleib dabei. Retten tut uns das Opfer Gottes, es ist alleine sein Handeln. Aber die Beziehung zu ihm wird und muss uns radikal verändern und sich auf unser Leben auswirken. Und wie? Das gucken wir uns jetzt im zweiten Schritt an. Und zu Beginn dieses zweiten Schrittes muss ich jetzt direkt mal beichten. Oder einen Werbeblock schalten für die ausführliche Beschäftigung mit Bibeltexten, je nachdem, wie man das sehen möchte. Es gibt aus dem Leitungskreis ein Team von 3 Personen, die immer wieder sich treffen und die Bibeltexte für die Gottesdienste festlegen. Und wir treffen uns oft so, dass wir ein halbes Jahr oder mindestens 4 Monate vorher die Gottesdienstthemen festlegen. Und da haben wir keine Zeit, jeweils zu allen Texten genaue Auslegungen zu machen. Darum gucken wir so grob, ja, das könnte passen, nehmen wir. Und dann merke ich öfter mal in der Vorbereitung, ja, war nett gemeint, aber passt trotzdem nicht. Und dann ändern sich nochmal Themen und Titel teilweise, auch Inhalte. Und unser heutiger Text soll unser Gemeindeziel der Diakonie in Verbindung mit unserem Jahresmotto, mutig glauben. Wir wollen mutig glauben und dadurch Menschen was Gutes tun. Und da passt der Text doch super, oder? Habe ich mir so gedacht. Und beim genauen Hingucken habe ich wieder gemerkt, na, passt vielleicht doch nicht so super. Da muss man einen gewissen Umweg gehen. Es ist nicht ganz so einfach. Denn unser Text sagt nicht, seid barmherzig zu allen Menschen. Er sagt auch nicht, ob du gerettet bist, entscheidet sich daran, ob du anderen Menschen etwas Gutes tust. Wenn wir genau hingucken, merken wir, es geht Jesus hier um den Umgang mit seinen Nachfolgern. Jesus verwendet hier mehrfach die Wendung für einen meiner Brüder. Und das sagt der Menschensohn, der Gericht hält. Zum Beispiel in den Versen 40 oder 45. Und wenn man sich anschaut, wo ansonsten im Neuen Testament und vor allem bei Jesus diese Bezeichnung Brüder verwendet wird, dann wird ganz deutlich, dass sie ausschließlich für die Jünger verwendet wird. Nur Menschen, die Jesus nachfolgen, werden im Neuen Testament so bezeichnet. Weder im Alten Testament noch im Neuen Testament werden Menschen außerhalb des Heilsvolkes, also außerhalb des Volkes Israel im Alten Testament oder außerhalb der Gemeinde Gottes im Neuen Testament, als Brüder bezeichnet. Erst recht nicht als Brüder des Menschensohns. Jetzt kann man sagen, ja, aber wir sind doch alles Brüdern und Schwestern, weil wir Menschen und alle Kinder Gottes sind. Alle Menschen sind doch Kinder Gottes. Aber das ist durch den Geist der Aufklärung und einer postchristlichen Weltsicht geprägt und das ist nicht biblisch. Biblisch sind die Brüder die Glaubensgenossen. Und natürlich gibt es in der Bibel ganz viele Stellen, in denen deutlich wird, dass Gott nicht nur seine Jünger wichtig sind. Man denke mal an letzte Woche, der barmherzige Samariter, da bricht Jesus ja genau das auf und sagt, es ist viel größer, was ich da im Blick habe. Und auch im Alten Testament gibt es einige Stellen, wo das Gottesvolk auf die Fremdlinge ausgeweitet wird. Aber hier hat es mich wirklich staunen lassen, wie wichtig Jesus seine Jünger sind. Es geht ihm ausschließlich um seine Jünger. Jesus sind seine Jünger, seine Nachfolger so viel wert, dass die Stellung zu ihnen und das Verhalten ihnen gegenüber mitentscheidend fürs ewige Leben ist. Das ist schon krass, oder? So wertvoll sind wir in Gottes Augen. Und diese Erkenntnis sollte erstmal zweierlei bei uns prägen und bestimmen. Das ist auf der einen Seite, wie gehen wir mit unseren Geschwistern um weltweit? Open Doors, ihr kennt die Organisation vielleicht, die setzen sich für verfolgte Christen ein. Die bringen einmal im Jahr den Weltverfolgungsindex heraus, wo sie untersuchen, in welchen Ländern Christen wie verfolgt werden. Und es ist unfassbar, die Berichte zu lesen, was unsere Geschwister weltweit für ihren Glauben leiden müssen. Und ich frage mich, was macht das mit uns? Das, wie wir mit diesen Menschen umgehen, ist Gott wichtig. Beten wir für sie, setzen wir uns für sie ein, machen wir uns für sie stark, tun wir vielleicht praktisch was. Man muss nicht weltweit gucken. Unter den Geflüchteten, die hierher kommen, sind ganz viele Christen. Und die Zustände in den Flüchtlingsheimen, gerade als Christen, die für ihren Glauben geflohen sind, werden hier wieder mit anderen Leuten zusammengepfercht, die ihren Glauben nicht teilen, um das positiv zu sagen. Wie setzen wir uns für diese Menschen ein, die Brüder und Schwestern sind? Was tun wir für sie? Oder noch näher, wie sieht es mit unseren Geschwistern aus, anderen Gemeinden aus? Schauen wir auf sie herab, weil sie ja anders glauben, Dinge anders machen? Oder lieben wir sie, auch ganz praktisch, unterstützen sie? Das ist die eine Seite. Wie gehen wir mit Christen außen um? Die zweite Seite aber ist, wie gehen wir miteinander um, innerhalb unserer Gemeinde? Wie wir mit unseren Mitchristen hier in der Gemeinde umgehen, ist Jesus wichtig, eminent wichtig, deutlich wichtiger als ein schöner Gottesdienst, deutlich wichtiger als eine gute Predigt, guter Lobpreis, nette Moderation, funktionierende Technik. Ich glaube, das ist Jesus alles relativ wurscht. Was ihm wichtig ist, ist, wie die Leute miteinander umgehen. Unser Umgang miteinander wird bestimmen, nicht nur ob Gott sich freut, sondern auch, ob Menschen gerne zu uns kommen. Ich erlebe das hier ganz oft. Leute kommen rein in den Gottesdienstsaal und die erste Reaktion ist, oh, weil das ist ja anders als das, was sie gewöhnt sind. Dann freuen sie sich, wenn sie bei der Predigt nicht einschlafen. Sie freuen sich, dass ein Schlagzeug auf der Bühne steht und die Musik fetzt. Alles super. Aber darum bleiben die Leute nicht. Die Leute bleiben, weil ihr herzlich, liebevoll, fürsorgend, nett, einander tragend seid. Und das merken sie nicht aufs erste Mal, aber sie kriegen ganz schnell mit, was für eine Atmosphäre hier herrscht. Das ist der Faktor. Und ich bin der festen Überzeugung, das ist der Unterschied zwischen einer christlichen Gemeinde und jedem anderen menschlichen Verein. Vieles, was wir hier tun können, Sport- oder Gartenvereine auch, die können das wahrscheinlich sogar besser als wir. Aber der von Jesus geprägte Umgang miteinander, den gibt es nur hier. Das ist der Grund, warum Gemeinde nicht nur irgendein Verein in Fromm ist, sondern dass das ein wesensmäßiger Unterschied ist. Ich weiß, wir sind hier auch nur Menschen. Und wo Menschen sind, da menschelt es. Manche von euch haben schon 20 Jahre Geschichte miteinander und die Geschichte kann wahrscheinlich außer Jesus niemand mehr kitten. Mit manchen brauche ich aber keine 20 Jahre Geschichte, da reichen 2 Tage. Ja, da weiß ich, die Nase gefällt mir nicht, die wird mir nie gefallen, mit dem werde ich nie klarkommen. Ja, gibt es, alles klar. Wir sind hier nicht im Himmel. Ist mir alles bewusst. Und dennoch, wir sind eben nicht nur Menschen. Hier sind Heilige, von Gott veränderte Menschen. Menschen, die beseelt sind mit dem Heiligen Geist. Und darum wird hier etwas anders sein. Und gleichzeitig werden wir auch alles geben, um in diesem Bezug den Unterschied zu machen. Und ich sage euch ehrlich, ich habe hohe Ansprüche an christliche Gemeinden. Und ich habe noch höhere Ansprüche an meine Gemeinde. Ich erwarte, dass man in meiner Gemeinde sein kann, wie man ist, dass man Fehler machen darf, ohne Angst haben zu müssen, den Kopf abgerissen zu bekommen, dass man Sünder sein kann und trotzdem geliebt, dass man mir hilft und ich helfen darf, dass man mich korrigiert und ich korrigieren darf, dass man mich trägt, wenn ich nicht mehr kann und dass ich tragen darf, wenn die Kraft wieder da ist. Und ich könnte jetzt noch lange weitermachen, aber ich hoffe, ihr erahnt, was ich meine. Das ist Gemeinde, wie ich sie mir erträume, wo ich Menschen praktisch liebe, wo ich praktisch geliebt werde. Und vielleicht habt ihr so ein bisschen Bild vor Augen, wie das sein könnte. Und ich hoffe, es ist ein Bild dieser Gemeinde. Und dass ihr jetzt nicht denkt, oh, wäre das schön. Wo gibt es so eine Gemeinde? Ich hoffe, dass es hier ist. Denn ich will und werde mich mit nicht weniger zufrieden geben. Dafür will ich kämpfen und dafür will ich arbeiten. Denn das ist das Herzenanliegen Gottes. Es wird nicht nur diesen Raum hier verändern und die Menschen, die hierher kommen, uns. Diese Liebe zu den Nachfolgern wird Auswirkungen haben. Und damit sind wir bei diesem kleinen Umweg, warum der Text trotzdem passt. Wenn ich hier in der Gemeinde diese Atmosphäre, diesen Umgang erlebe, dann will ich nicht mehr darauf verzichten. Ich hoffe, dass ihr einen Unterschied merkt, wenn ihr hier seid und wenn ihr danach in euren Kaninchenzuchtverein geht und merkt, oh, wenn es doch hier auch so schön wäre wie in der Christusgemeinde. Also nicht von den Räumen, sondern von der Atmosphäre. Und nicht, weil die anderen so blöd sind, sondern weil hier der Geist Gottes regiert. Und dann wird euer Erleben, eure anderen Bezüge verändern. Es soll dann überall so sein. Alle sollen es spüren und erfahren. Und dann passt der Text eben doch fürs heutige Thema. Auch wenn es über den Kern des Textes hinausgeht. Aber wenn Gottes Liebe uns so verändert, dass wir diese Art von Gemeinschaft hier leben und erleben, dann werden wir sie auch in allen anderen Kontexten, in denen wir uns befinden, haben wollen, schaffen wollen. Das müssen wir bewusst anpacken. Für ihn gelebt, das ist das Thema heute. Eigentlich mit einem Fragezeichen, aber ihr merkt schon, wenn ich den Titel jetzt nenne, habe ich das Fragezeichen weggelassen und habe ein Ausrufezeichen dahinter gemacht. Und das wünsche ich mir. Denn wenn wir für ihn leben, dann wird es nicht nur unsere Gemeinde und den Brüdern und Schwestern hier gut tun, dann wird es auch das Leben von anderen Menschen beeinflussen, prägen und verändern. Ganz vieles läuft bei uns ja schon. Wir geben dem Kindergarten hier Raum, um diese Übergangszeit zu überbrücken. Wir beteiligen uns am Dorffest. Wir sind aktiver Teil des Dorflebens. Und ich weiß, dass ganz viele von euch Jesus immer wieder zu essen, zu trinken, anzuziehen gegeben haben, ihn besucht haben, für ihn da sind, indem ihr das für andere Menschen tut. Und trotzdem möchte ich uns herausfordern, möchte ich mich herausfordern. Unser Text mahnt uns, wie unglaublich wichtig unser Verhalten für andere Menschen gegenüber ist. Und das muss ich neu lernen. Ich habe mein Leben Jesus gegeben. Ganz klassisch habe ich mich bekehrt. Und das bedeutet, dass ich gesagt habe, Jesus, nicht mehr ich bin der Chef, sondern du sollst es sein. Und dann ist es doch sein Recht, aus meinem Leben zu machen, was er will. Auch in diesem Bezug. Und ich will Dosenöffner Gottes sein. Ich will das tun, wofür Gott mich geschaffen hat. Und aus dieser Beziehung zu ihm mein Leben leben, ihm Gutes tun, für ihn gelebt haben am Ende. Ich möchte mich noch mehr aufmachen, den Menschen zu dienen. Nicht, um mir mein Heil zu verdienen, sondern weil mir mein Herz im Einklang mit Gottes Herzen schlagen soll. Wie geht's dir da? Nehmt euch dieses Bild hier mit. Willst du für ihn leben? Dann sag es ihm. Mach dich auf und geh den nächsten Schritt. Amen.